Vor 20 Jahren kam ein Film in die Kinos, der auch heute noch viele Fans hat und ein Thema aufgriff, das ansonsten eher nur AlthistorikerInnen interessiert. 300. Es geht um den heldenhaften Abwehrkampf griechischer Soldaten gegen das übermächtige persische Heer.
Und darin taucht auch eine Person auf, die seit den Ereignissen vor fast 2500 Jahren als der Prototyp eines gewalttätigen, aufbrausenden und grausamen Despoten gilt. Xerxes, der Großkönig des Persischen Reiches.
Und um den geht es heute, denn wir stellen uns heute mal die Frage, war Xerxes eigentlich tatsächlich ein brutaler Gewaltherrscher? Oder haben wir es hier wieder mal mit einer Verzerrung der historischen Wirklichkeit zu tun? Und damit willkommen zurück zum Podcast von Einfach Antike. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Livia.
Und ich bin Lucius. Xerxes ist sicher eine der bekanntesten Figuren der antiken Geschichte. Er unternahm den Versuch, im Jahr 480 vor Christus die griechischen Stadtstaaten zu unterwerfen und scheiterte damit am Ende.
Und diese Geschichte wird bis heute gerne als heldenhafter Kampf der Griechen für ihre Freiheit verstanden. Ganz unbegründet ist das sicher nicht, auch wenn die Forschung heute einen wesentlich differenzierteren Blick auf das Ganze hat. Den Griechen drohte mit der persischen Eroberung nämlich keineswegs eine massenhafte Versklavung oder sowas. Aber sie hätten weitgehend ihre Autonomie und Selbstständigkeit verloren, wenn Xerxes erfolgreich gewesen wäre. Die Perserkriege, wie man dieses Ereignis gerne nennt, sind aber an sich heute nicht unser Thema. Wir haben uns einen Aspekt herausgegriffen oder genauer eine Person und ihren Charakter, nämlich Xerxes, den persischen Großkönig, der, wie gesagt, diesen Eroberungsversuch startete.
Machen wir vielleicht erstmal einen kurzen historischen Abriss. Wer war Xerxes überhaupt?
Gern. Xerxes war der König des Persischen Reiches ab 486 vor Christus, nach dem Tod seines Vaters Dareios. Er herrschte dann rund 20 Jahre lang bis 465 vor Christus über dieses Großreich. Er übernimmt dabei ein formal, könnte man durchaus sagen, durchaus gefestigtes Reich. Trotzdem gibt es aber auch immer wieder Spannungen, das heißt Aufstände. Und von seinem Vater hat er auch einen Konflikt geerbt, nämlich den mit den griechischen Stadtstaaten. Ich will da jetzt nicht die ganze Vorgeschichte aufdröseln, aber so viel. Im Jahr 490 hatten die Perser unter Dareios schon einmal versucht, Griechenland zu besetzen oder zumindest politisch abhängig zu machen. Der Versuch scheiterte, vor allem durch die persische Niederlage bei Marathon. Man könnte sagen, die Perser haben mit den Griechen noch ein Hühnchen zu rupfen, denn diese Niederlage wollen sie auf keinen Fall auf sich sitzen lassen. Wie gesagt, Xerxes kommt 486 auf den Thron. Er ist zu dem Zeitpunkt etwa 35 Jahre alt und bringt eine umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung mit. Er hatte nämlich 15 Jahre lang das Amt als Sohn des Königs in Babylon inne, hatte also die Stadt und die Region für seinen Vater verwaltet. Er wird auch gleich mit Spannungen oder Konflikten konfrontiert. Schon in seinem ersten Jahr als Großkönig schlägt er einen Aufstand in Ägypten nieder. Zwei Jahre später das gleiche Spiel noch einmal in Babylon. Erst danach, also ab 482 vor Christus, geht er das liegengebliebene Projekt seines Vaters an, nämlich die Unterwerfung Griechenlands.
Wir können schon mal vorwegnehmen, damit war er am Ende nicht erfolgreich.
Nein, war er nicht. Aber auf diesen Feldzug müssen wir trotzdem etwas genauer schauen, denn der ist schließlich für sein Bild in der Geschichtsschreibung der Antike und bis heute entscheidend. Also Xerxes entschließt sich, gegen Griechenland zu Felde zu ziehen. Und da lässt er nichts anbrennen. Er stellt ein gewaltiges Heer und eine gewaltige Flotte zusammen. Beide bestehen aus Kontingenten, die die von den Persern beherrschten Völker bereitstellen oder bereitstellen müssen. Die Zahlen, die der griechische Schriftsteller Herodot nennt, sind gigantisch. Er kommt beim Landheer auf über 1,7 Millionen Menschen. Ja, wirklich. Dazu kommen rund 4000 Schiffe mit einer Besatzung von insgesamt 500.000 Mann. Und das ist ja noch nicht alles. Dazu kommt das oft noch vergessene Heer, so nenne ich das jetzt mal. Also Diener, Köche, Konkubinen, Lastenträger, Händler und sonstiges Gefolge. Das waren laut Herodot nochmal genauso viele Menschen. Wenn man das alles zusammennimmt, kommen wir schnell auf irgendwas um die 5 Millionen Menschen, die sich da in Bewegung gesetzt haben sollen. Und bevor jemand fragt, nein, glaubwürdig ist das nicht. Es gibt drei mögliche Erklärungen für Herodots Angaben. Erstens, es hätte ja durchaus im Interesse der Perser selbst gelegen, völlig übertriebene Zahlen in die Welt zu setzen. Vielleicht ist Herodot also hier persischer Propaganda aufgesessen. Zweite Möglichkeit, Herodot rechnet uns hier das gesamte potenzielle persische Reichs hervor, von dem aber nur ein kleiner Teil wirklich zum Einsatz kam. Und die dritte Möglichkeit, vielleicht sind Herodots Angaben aber auch einfach nur eine Chiffre für echt wahnsinnig viele Menschen und ein unfassbar gewaltiges Heer. Sowas kommt in der griechischen Literatur nämlich ziemlich oft vor. Große Zahlen sind da teilweise nicht wörtlich zu nehmen, sondern übertragen für verdammt viele zu verstehen. In der Forschung wird die tatsächliche Größe des Heeres immer noch heiß diskutiert, aber es dürfte irgendwo in der Größenordnung von 200.000 bis 500.000 Menschen gelegen haben. Das ist immer noch viel gegenüber dem, was die Griechen aufboten. Das ist aber etwas schwerer zu kalkulieren, weil man sich hier von Schlacht zu Schlacht hangeln muss. Ich nehme die beiden wichtigsten Stationen schon mal vorweg. Bei Plataiai standen den Persern um die 110.000 Griechen gegenüber. Bei Salamis ist die Rede von 378 Schiffen. Auch diese Zahlen, die wieder von Herodot stammen, sind in der Forschung umstritten. Wenn wir da aber genauer drauf eingehen, dann wird das jetzt ein richtiges Rabbit Hole, denn da gibt es wirklich viele unterschiedliche Kalkulationen und Schätzungen und das auch noch bei 5 Schlachten, die man sich jetzt hier anschauen müsste. Fest steht aber, das persische Heer war sicherlich mindestens 2-mal bis 3-mal so groß wie das griechische. Und für die Flotte können wir ebenfalls von einer mehrfachen zahlenmäßigen Überlegenheit der Perser ausgehen.
Herodot berichtet, dass Xerxes sein Heer in Sardes sammelte. Das ist eine Stadt in Kleinasien, heute in der westlichen Türkei. Er ließ außerdem Nachschubrouten bauen, denn so ein gewaltiges Heer zu versorgen, ist nicht ganz trivial. Im Jahr 481-480 vor Christus ließ er außerdem eine Brücke über den Hellespont bauen. Klar, irgendwie musste das riesige Heer ja nach Europa gebracht werden und Xerxes entscheidet sich für eine aufwendige Lösung. Das Heer setzt sich in Bewegung, überquert den Hellespont und marschiert durch Thrakien und Makedonien Richtung Griechenland. Da sind wir jetzt im Frühjahr 480 und damit beginnt jetzt der eigentliche Feldzug. Die persische Flotte segelt währenddessen an der Küste entlang und begleitet sozusagen das Landheer. Und auch da gibt es noch ein Hindernis zu beseitigen. An der Halbinsel Chalkidike gibt es so eine Art Landzunge, die die Flotte umsegeln müsste. Der persische Feldherr Mardonios hatte da einige Jahre zuvor schon mal ziemliches Pech gehabt und seine Flotte in einem Strom verloren. Das Risiko will Xerxes nicht nochmal eingehen und lässt kurzerhand einen breiten Graben bzw. genauer einen Kanal ausheben. Die Schiffe können also die Landzunge durchqueren, anstatt sie zu umfahren.
Er überlässt also nichts dem Zufall, könnte man sagen. Xerxes stellt ein gewaltiges Heer zusammen und er initiiert auch große Bauprojekte, um schneller, effizienter und mit weniger Risiko nach Griechenland zu kommen.
Genau. Vielleicht am Rande erwähnenswert, wir wissen aus zahlreichen persischen Felsinschriften, dass Bauen sowieso so ein Ding für Xerxes war. Viele große Herrscher der Antike und vor allem in Persien brüsteten sich gern mit großartigen Bauprojekten. Aber bei Xerxes kann man schon sagen, dass da ein gewisser Schwerpunkt lag, wenn man das mit anderen Herrschern vergleicht. Aber zurück zum Feldzug. Was passierte, nachdem Xerxes in Griechenland angekommen war?
Da sind wir jetzt direkt bei einer der bekanntesten Schlachten der Antike überhaupt, nämlich der an den Thermopylen. Das ist ein Pass in Mittelgriechenland. Nur kurz, damit man sich das vorstellen kann. Die Perser kommen ja von Norden nach Griechenland und bewegen sich nach Süden. Griechenland ist aber ja keine flache Ebene, sondern sehr gebirgig. Gerade wenn man von Norden kommt, gibt es nicht viele gute Routen, die man da wählen kann. Und eine davon führt eben durch eine schmale Stelle zwischen Bergen und Meer an den sogenannten Thermopylen.
Wenn man zahlenmäßig unterlegen ist, wie die Griechen, wäre das jetzt eine gute Stelle, um dicht zu machen.
Genau, und das tun die Griechen auch. Aus verschiedenen Gründen ist es am Ende ein sehr kleines Kontingent von 1000 Griechen, das versucht, die Perser hier aufzuhalten. Oder genauer gesagt hinzuhalten. 1000 gegen mindestens 200.000. Da kann die Engstelle noch so eng sein, das wird nichts. Das war auch den Griechen wahrscheinlich bewusst. Sie versuchten, Zeit zu gewinnen. Von den 1000 Kämpfern an den Thermopylen überlebt so ziemlich keiner. Und vor allem bekannt geworden ist der spartanische Teil dieser 1000 Männer. Das waren die berühmten 300, um die sich auch der gleichnamige Film dreht. Diese 300 unter dem Kommando des spartanischen Feldherrn Leonidas wurden schon in der Antike als Helden verehrt, weil sie sich in einem hoffnungslosen Kampf aufopferten, um den restlichen griechischen Truppen, die sich weiter im Süden gerade mobilisierten, Zeit zu verschaffen. Etwa zeitgleich fand in der Nähe auch die erste Seeschlacht statt, die am Kap Artemision. Ähnliches Ergebnis, die Perser siegten. Daraufhin evakuierten die Athener ihre Stadt und zogen sich auf die Insel Salamis vor der Küste Athens zurück. Die Perser besetzten Athen und wüteten dort ziemlich heftig. Teile der Stadt wurden zerstört, die Akropolis niedergebrannt. Bis hierher sind die Perser also erfolgreich. Im September 480 kommt es dann aber zum strategischen Wendepunkt, der Seeschlacht bei Salamis. Hier können die Perser ihre zahlenmäßige Überlegenheit nämlich nicht ausspielen. Die persische Flotte unterliegt und Xerxes zieht sich nach Sardes in Kleinasien zurück. Er überlässt das Kommando seinem Feldherrn Mardonios.
Hier muss man aber, glaube ich, kurz erklären, warum er sich zurückzieht.
Ja, genau. Also Xerxes haut nicht einfach ab, weil er den Feldzug aufgibt. Wir haben September und in der Antike bedeutete das, die Zeit für Feldzüge ist jetzt vorbei. Kriegszüge wurden in der Regel nämlich nur im Frühjahr bis zum Herbst geführt. Xerxes muss auch irgendwann mal wieder nach Hause, weil er als Herrscher ja schon einige Monate abwesend ist. Da gibt es wichtige Dinge zu regeln. Der gesamte Krieg entscheidet sich erst im Jahr darauf, als der persische Feldherr Mardonios auch bei Plataiai in einer Landschlacht und bei Mykale in einer Seeschlacht zwei Niederlagen kassiert. Damit erst ist der Plan, Griechenland zu erobern, endgültig gescheitert. Diese beiden Schlachten werden dann auch in der Regel als Endpunkt der sogenannten Perserkriege betrachtet. Man sollte aber vielleicht noch darauf hinweisen, dass es auch danach immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen griechischen Stadtstaaten und dem Perserreich kam. Ein Versuch, wieder ein Heer aufzubauen und Griechenland umfassend zu unterwerfen, gab es von persischer Seite danach aber nicht mehr. Xerxes konzentrierte sich danach auf Innenpolitik und, du hast es ja eben schon mal kurz erwähnt, Bauprojekte. Auch wenn die Niederlage in Griechenland sicher ein Makel war, der über seine Herrschaft stand, sie gerieten nicht ins Wanken bis zu seinem Tod 465. Dann wurde er allerdings von seinem Schwiegersohn und einigen anderen in einer Hofintrige ermordet. Zu dem Zeitpunkt war er 55 Jahre alt.
Wir haben ja jetzt ein paar Mal über Herodot gesprochen. Der war Schriftsteller und hat ein Werk über die Perserkriege verfasst, das bis heute eine unserer wichtigsten Quellen über die Ereignisse ist. Und er gewährt uns auch einen Einblick, wie Xerxes eigentlich so war, also charakterlich. Und dieses Bild, das Herodot da zeichnet, wirkt bis heute nach. Falls jemand von euch den Film 300 gesehen hat, da ist Xerxes ein blutiger Despot. Man könnte auch sagen, er ist ein bisschen irre, dekadent, verweichlicht, aber gleichzeitig aufbrausend und rachsüchtig. Und das kommt nicht von ungefähr. Herodot überliefert uns so einige Geschichten, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Du hattest ja eben schon mal erwähnt, dass er eine Brücke über den Hellespont bauen ließ. Zu dieser Geschichte gehört aber auch, dass der erste Versuch, eine Brücke zu bauen, scheiterte. Die erste Brücke wurde von einem Sturm zerstört. Und wie man das als waschechter Despot so macht, werden die Konstrukteure dafür bestraft.
Lass mich raten, mit dem Tod.
Klar, sie werden enthauptet. Soweit, so normal für einen Gewaltherrscher. Xerxes geht aber noch weiter. Er bestraft auch das Meer und lässt es mit Peitschenhieben auspeitschen. Und er lässt Ketten ins Meer werfen. Auspeitschen ist eine klassische Bestrafung für versklavte Personen. Auch die Ketten stehen symbolisch dafür, dass er das Meer jetzt in Ketten legt und es sich untertan macht.
Das ist ja eine ziemlich absurde Szene. Hört sich ein bisschen nach Größenwahn an.
Ja, auf jeden Fall. Er behandelt das Meer wie einen aufmüpfigen Sklaven und will hier symbolisch zeigen, dass seine Herrschaft keine Grenzen kennt, auch gegenüber den Elementen. Es gibt aber noch eine weitere Geschichte, die ein Schlaglicht auf Xerxes Charakter wirft. Der reiche Lyder Pythios bewirtet Xerxes regelmäßig. Zum Kontext, Lydien ist die antike Region so ungefähr heute im Südwesten der Türkei. Pythios ist offenbar ein lokaler Adliger, den die Perser in Rang und Ehren ließen, wie sie das mit lokalen Eliten bei unterworfenen Völkern regelmäßig taten. Er hat einen guten Draht zu Xerxes und bittet ihn, dass sein ältester Sohn vom Kriegsdienst freigestellt werden solle. Er hat insgesamt 5 Söhne, die mit nach Griechenland ziehen sollen, und er würde gerne einen davon vor dem Krieg bewahren. Und jetzt wird es sehr unappetitlich. Wer explizite Beschreibungen von Gewalt nicht gut verkraftet, sollte die nächsten 10 bis 20 Sekunden besser skippen. Xerxes bekommt einen kompletten Wutausbruch. Er verurteilt den Sohn, den Pythios bewahren wollte, zum Tode und lässt ihn herholen. Anschließend lässt er ihn in der Mitte auseinanderhacken und die beiden Teile des Körpers links und rechts des Weges aufstellen, über den das Heer marschiert.
Das ist auf so vielen Ebenen für uns heute eine absurde Geschichte.
Auf jeden Fall. Auch wenn uns das kurz von unserem eigentlichen Thema wegführt, die Geschichte verrät einiges über häufig vorkommende Denkmuster in der Antike, die uns heute komplett fremd sind. Da ist einmal Pythios, der hat 5 Söhne. Klar macht er sich Sorgen um die Söhne, wenn sie in den Krieg ziehen. Er bittet darum, den Ältesten retten zu dürfen. Die anderen 4 kann Xerxes aber haben. Bei Herodot sagt er wörtlich, die anderen 4 dagegen, nimm die gerne mit und mach mit ihnen, was du willst, wenn du zurückkommst.
Also, Einen würde ich gern behalten, die anderen sind mir aber total egal. Nimm die ruhig, die kannst du haben, sind eh nicht so wichtig.
Ja, aber das ist eine Logik, die sich in der Antike nicht selten findet. Vor allem, wenn es um den ältesten Sohn als den Erstgeborenen geht. Pythios sagt das in der Geschichte auch selbst. Der soll sich einst um mein Erbe und meinen Besitz kümmern.
Ja, da hast du recht. Das ist uns heute eher fremd, um das mal so zu sagen.
Aber auch Xerxes ist jetzt nicht einfach nur sauer ohne echten Grund. Auch der hat ein Argument. Er sagt, etwas paraphrasiert, ich ziehe hier gerade in den Krieg und habe selbst meine eigenen Kinder, Brüder, Vertraute und Freunde dabei.
Ja gut, da hat er auch einen Punkt irgendwie.
Muss man einräumen, ja. Er setzt selbst das Leben etlicher Familienmitglieder aufs Spiel. Warum sollte er dann für jemand anderen eine Ausnahme machen? Dieser andere ist aber auch noch ein Untergebener. Xerxes sagt, du bist mein Sklave. Du und deine ganze Familie habt mir zu folgen, wenn ich das will.
Okay, das wäre jetzt ein Argument, das uns heute wahrscheinlich eher nicht mehr einfallen würde.
Ja, und das ist auch das Argument, das die Geschichte problematisch macht. Also aus unserer heutigen Perspektive ist diese Geschichte sowieso irgendwie problematisch. Aber es stellt sich schon die Frage, ob es klug ist für einen persischen Herrscher, so mit einem Angehörigen der lokalen Elite umzugehen. Die persische Macht fußt nämlich wesentlich darauf, die lokalen Adligen in ihrer Herrschaftsausübung einzuspannen.
Also reagiert Xerxes hier nicht sehr klug, um mal wieder auf seinen despotischen Charakter zurückzukommen.
Ja, oder es stimmt da irgendwas mit Herodot nicht, aber dazu kommen wir nachher nochmal. Erstmal habe ich noch eine dritte Geschichte und die bringt noch einen weiteren Aspekt rein. Wir hatten bisher einen absoluten Machtanspruch und Überheblichkeit, auch gegenüber der Natur, dann Wut über einen Affront gegen Xerxes königliche Autorität und als Folge davon absolut unnötige Grausamkeit. Einige Zeit später hält Xerxes eine Heeresschau ab. Das heißt, er lässt das Heer und die Flotte versammeln und schaut sich alles sozusagen nochmal im Überblick an, bevor er nach Europa hinüberzieht. Er vergewissert sich also der Größe und enormen Ausmaße seines Kriegszugs. Und da fängt er plötzlich an zu weinen. Ihm wird, so die Schilderung bei Herodot, bewusst, dass keiner dieser Männer in 100 Jahren noch leben wird. Und kurz darauf führte sie trotzdem alle ohne zu zögern in den Krieg.
Ja, also die Szene ist so ein bisschen ambivalent, ne? Also er wird sich der Vergänglichkeit der menschlichen Existenz bewusst, aber er verkürzt sie trotzdem, indem er seine Leute in den Krieg führt.
Ihm geht es natürlich sicher an der Stelle um die historische Bedeutung seines Unterfangens. Diese ganzen Menschen sind an einem gewaltigen Feldzug beteiligt, über den die Menschheit noch jahrhundertelang sprechen wird. Aber trotzdem sind die Teilnehmer alle nur Menschen, die irgendwann sterben werden. Aber trotzdem bleibt natürlich, er hat Emotionen, aber diese Emotionen führen jetzt nicht zu einer naheliegenden Konsequenz, nämlich den Feldzug vielleicht abzublasen. Der Anlass für den Krieg ist verletzter persischer Stolz und dafür opfert er zahlreiche Menschenleben, die er gerade noch beweint hat.
Ich habe da gerade schon rausgehört, dass wir uns mit dieser ganzen Darstellung des Xerxes bei Herodot noch etwas genauer befassen sollten und quasi mal hinter die Fassade gucken sollten.
Auf jeden Fall. Ich hatte ja gerade schon bei der Geschichte von Pythios und seinem Sohn angemerkt, dass die Geschichte ein bisschen schwierig ist. Sie passt nicht so ganz zu der Art und Weise, wie die Perser ihre Herrschaft über fremde Völker ausübten. Das heißt jetzt nicht, dass sie nicht wahr sein kann, aber sie ist auffällig. Ich würde sagen, wir gehen aber noch mal ein paar Schritte zurück, denn die Darstellung des Xerxes bei Herodot ist grundsätzlich so ein bisschen verwirrend. Und das fängt einige Jahre vorher an, als Xerxes überhaupt entscheidet, dass er den Feldzug angehen will. Das ist nämlich keineswegs so klar, wie man das vielleicht meinen könnte.
Ja, genau. Anfangs denkt Xerxes nämlich gar nicht aktiv an diesen Feldzug, den er da als Altlast von seinem Vater geerbt hat. Aus unserer heutigen Perspektive, oder vielleicht genauer aus unserer heutigen, mittlerweile durch diverse Ereignisse etwas ramponierten Idealvorstellung von Außenpolitik, gibt es ja auch keinen wirklichen Grund für diesen Feldzug. Persien ist nicht bedroht durch die griechischen Stadtstaaten. Ökonomisch haben die jetzt auch nicht allzu viel zu bieten. Auch für Xerxes selbst, also für ihn ganz persönlich, gibt es keinen Grund, diesen Feldzug zu führen. Das sind alles Faktoren, bei denen man davon ausgehen kann, dass Xerxes sie sehr wohl kalkuliert hat. Also so eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung. Was bringt ein solcher Feldzug Persien im Hinblick auf seine Sicherheit oder seine Wirtschaft? Was bringt der Feldzug vielleicht auch mir ganz persönlich? Und die Antwort war wohl, nicht so besonders viel. Die offene Rechnung mit den griechischen Stadtstaaten ist ein politisches Projekt, das Xerxes von seinem Vater geerbt hat. Er steht außerdem am Anfang seiner Herrschaft. Er ist noch relativ unerfahren und handelt, was das angeht, klug. Er priorisiert nämlich erst einmal andere Sachen. Die Niederschlagung des Aufstandes in Ägypten ist für Persien viel wichtiger und auch der in Babylon 2 Jahre später. Das sind alles vergleichsweise kleinere Vorhaben. Das komplexere Vorhaben und auch das mit dem wenigsten Nutzen, das schiebt er erstmal auf. Soweit so klug.
Wenn man sich das so anschaut und ein bisschen analysiert, wirkt das eher reflektiert. Klingt zumindest schon mal nicht nach einem willkürlichen Despoten.
Nee, das finde ich auch nicht. Es geht aber noch weiter. Wie Herodot schildert, ist sich Xerxes anfangs nämlich gar nicht so sicher, ob er diesen Feldzug überhaupt führen will. Er holt sich Rat. Genauer, er beruft den persischen Hofrat ein, also eine Versammlung aus hochstehenden Adligen. Und da gibt es laut Herodots Darstellung zwei Hauptakteure. Einmal den Feldherrn Mardonius, der für den Feldzug argumentiert. Die Griechen hätten den Persern Unrecht getan. Europa sei reich und leicht zu erobern und das persische Reich müsse weiter wachsen. Sein Gegenspieler ist Athabanos, der davon abrät. So etwas sei Größenwahn, der von den Göttern bestraft werde. Großreiche scheiterten außerdem oft an der Überdehnung ihrer Kräfte. Außerdem sei das alles gar nicht so leicht, wie Mardonius behaupte. Ein Krieg sei immer unkalkulierbar und vor allem mit den Griechen als Gegnern. Zunächst schlägt sich Xerxes auf Mardonius' Seite, lässt sich also von den Pro-Argumenten für den Feldzug überzeugen. Im Nachgang dann kommt er aber doch ins Grübeln und beschließt sogar, den Feldzug wieder abzusagen. Und das ist wichtig an der Stelle. Er kann Entscheidungen revidieren, ist kein stumpfer Autokrat. Hier könnte die Geschichte also enden, aber dann kommt ein Traum dazwischen.
Ah, Traumbilder. Die spielen in der antiken Literatur ja häufig eine Rolle.
Genau, Xerxes hat wiederholt denselben Traum. Eine übermenschliche Gestalt fordert ihn auf, den Feldzug durchzuführen. Xerxes versucht zunächst, diesen Traum zu ignorieren. Er lässt sogar Athabanos kommen, der sich ja gegen den Feldzug ausgesprochen hatte. Und mit dem führt er ein etwas seltsames Experiment durch. Athabanos soll sich wie der König kleiden und sich in sein Bett legen. Ziel des Ganzen, man will testen, ob ihm auch dieses Traumbild erscheint. Und das passiert tatsächlich auch. Das Traumbild erkennt durchaus, dass diesmal Athabanos im Bett liegt. Aber die Message ist dieselbe. Hör auf, den König vom Feldzug abzuhalten. Und damit ist die Entscheidung gefallen. Xerxes lässt den Feldzug vorbereiten. Und jetzt passiert bei Herodot was Spannendes. Ab da ist Xerxes hart.
Wir haben es also mit einem Bruch zu tun. Davor ist Xerxes wankelmütig, er weiß nicht so recht, wie er sich entscheiden soll, er sucht sich Rat. Das passt eigentlich alles nicht so wirklich zu einem Bild von einem waschechten Autokraten oder Despoten. Wir würden intuitiv ja eigentlich eher erwarten, der entscheidet und zieht es dann durch.
Genau, da ist also bei Herodot ein gewisser Widerspruch zu erkennen. Xerxes vor der Entscheidung und Xerxes nach der Entscheidung. Man kann das sicher auch pragmatisch lösen, wenn man einfach annimmt, dass sich Xerxes nach seiner Entscheidung weiterentwickelt hat. Er erkennt, dass er ab jetzt den harten Despoten raushängen lassen muss und handelt auch entsprechend. Aber ob das plausibel ist? Diese Sache mit dem Auspeitschen des Meeres und der Tötung des Sohnes, das sind ja schon relativ krasse Sachen. Übrigens hätte man das auch in der Antike schon als krass abgehoben bzw. grausam empfunden. Dieser sehr heftige Wandel in seinem Charakter hätte sich dann innerhalb weniger Monate vollzogen. Für wie plausibel man das hält, darüber kann man natürlich streiten.
Eine andere Möglichkeit wäre, Herodot charakterisiert Xerxes relativ akkurat bis zu dem Punkt, als er sich zum Kriegszug entschließt. Ab da gibt er dann die gängige antipersische Propaganda wieder, die in Griechenland kursierte. Herodot ist ja selbst auch Grieche. Da wäre es kein Wunder, wenn er ein hässliches und ziemlich abstoßendes Bild von einem der größten Feinde Griechenlands zeichnet. Also ein bisschen plakativer formuliert, ist Herodot einfach nur ein Propagandaerzähler, dessen Charakterisierung des Xerxes so prägend war, dass sie sogar bis unsere heutige Zeit wirkt, sodass sogar Filme wie 300 ihn entsprechend zeigen.
Herodots Bild ist also irgendwie widersprüchlich. Was sagt denn die moderne Forschung dazu?
Also erstmal muss man sagen, wir haben außer Herodot keine guten Quellen, die uns viel über Xerxes Charakter verraten können. Es gibt zahlreiche Inschriften aus Persien, in denen er erwähnt oder dargestellt wird. Aber die helfen uns auch nicht so wirklich weiter, denn sowohl die Texte als auch die bildlichen Darstellungen sind sehr, sehr formalisiert. Da ist Xerxes immer der Größte. Er genießt immer die Gunst seines Gottes, er ist sogar sein Repräsentant, er baut die geilsten Bauwerke und gewinnt die epischsten Schlachten. Aber das ist bei allen Königen so. Diese Inschriften helfen uns manchmal bei der reinen Ereignisgeschichte, also wann fand welcher Feldzug statt, und ansonsten verraten sie eher Nuancen. Zum Beispiel verweist Xerxes in seinen Inschriften öfter und prominenter auf den Gott Ahura Mazda, also die zentrale Gottheit der persischen Elite, als das andere Könige vor ihm taten. Es lässt den Schluss zu, dass Religion für ihn eine größere Bedeutung gehabt haben könnte als bei seinen Vorgängern. So kommen wir also nicht weiter. Was die Forschung aber sagen kann, ist, dass das Xerxes-Bild bei Herodot auffällig ist. Ein so despotischer und willkürlicher Herrschaftsstil passt nicht gut zu der Art und Weise, wie die Achämeniden, also die herrschende Dynastie im Perserreich, dieses Reich führte. Unterworfene Völker genossen eine gewisse Eigenständigkeit. Die persische Zentralmacht wollte Geld oder Wirtschaftsgüter, also Tribute, und im Kriegsfall Männer und Waffen für den Kampf. Ansonsten herrschten in der Regel die lokalen Eliten in ihrem jeweiligen Gebiet weiter. Die Perser mischten sich kaum in die inneren Angelegenheiten ihrer unterworfenen Völker ein. Es handelte sich um ein Vielvölkerreich mit einer hohen lokalen Autonomie. Ich hatte das eben bei der grausamen Geschichte mit Pythios und seinem Sohn schon erwähnt. Wenn das so stattgefunden hat, dann ist das schon ungewöhnlich. Auch Xerxes' Umgang mit den Kontingenten der unterworfenen Völker beim Bau der Brücke ist schon ziemlich rücksichtslos. Er lässt Spezialisten aus Ägypten und Phönikien kommen, die als besondere Experten für diesen Brückenbau galten. Als diese erste Brücke durch einen Sturm zerstört wird, lässt er die Erbauer zur Strafe hinrichten. Das passt auch nicht so richtig zum Verhalten eines persischen Großkönigs.
Ich glaube, ich muss da jetzt aber doch nochmal eine Lanze für Herodot brechen. Für uns ist die Geschichte brutal und auch teilweise absurd, wenn man so daran denkt, dass er danach das Meer auspeitschen und in Ketten legen lässt. Aber das Ganze ist natürlich auch eine Machtdemonstration gegenüber den eigenen Leuten, vielleicht aber auch gegenüber den Griechen. Die haben die Ereignisse über Späher und Spione ja verfolgt und waren durchaus im Bilde, was sich da zusammenbraute. Und indem Xerxes das Meer auspeitscht, beansprucht er ja quasi göttliche Macht. Auch das könnte seine eigene Propaganda sein, die Herodot wiedergibt und kein griechisches Zerrbild. Und genauso könnte man die Geschichte von Pythios und seinem Sohn interpretieren. Das könnte durchaus so oder vielleicht so ähnlich stattgefunden haben. Xerxes statuiert ein Exempel, ein ziemlich grausames natürlich, um seinen restlichen Untergebenen zu zeigen, wer das Sagen hat. Dann wäre Xerxes aber vielleicht auch ein Herrscher, der schon recht kalkuliert vorgeht. Also brutal, aber kalkuliert.
Ja, da ist sicher was dran. Trotzdem passt es nicht ins Gesamtbild von persischen Großkönigen, das die Forschung herausgearbeitet hat. Ein solches Maß an Größenwahn und Brutalität passt eben nicht gut zum Herrschaftsbild der Achämeniden. Ich würde aber noch einen ganz anderen Aspekt anführen, und das ist meiner Meinung nach auch der Schlüssel, mit dem man das Ganze wirklich erklären kann.
Na, jetzt bin ich gespannt.
Herodots Werk ist kein Geschichtswerk in unserem modernen Sinn. Es ist ein literarischer Text. Das ist eins meiner Lieblingsthemen, auf dem ich gerne rumreite.
Ja, ich weiß.
Ja, und das kam auch mittlerweile schon oft genug hier im Podcast vor. Man kann Herodots Darstellung nämlich auch mal mit den Augen eines Literaturwissenschaftlers auseinandernehmen. Keine Sorge, das wird jetzt nicht allzu kompliziert, falls ihr da draußen gerade einen leichten Gähnreflex verspürt. Herodot erzählt uns hier die Geschichte, wie der persische Großkönig einen Feldzug gegen Griechenland plant. Und zwar nicht irgendeinen, sondern den größten Feldzug, den die Welt je gesehen hat. Damit können wir auch Herodots massive Übertreibung bei der Größe des Heers und der Flotte erklären. Aber Herodot lässt seinen Hauptdarsteller am Anfang zögern. Er holt sich Rat, ausführlich wird das Für und Wider erwogen, doch unser Protagonist ist sich immer noch nicht so sicher. Er zweifelt. Und dann erscheint ihm ein Traumbild. Das haben wir eben nicht so explizit gesagt, aber die Geschichte hat ganz sicher so nicht stattgefunden. Traumbilder gehören fest zum Repertoire der antiken Literatur dazu und erfüllen eine dramaturgische Funktion. Denn wenn ein Traumbild erscheint, dann ist das göttlicher Wille. Und dadurch ist Xerxes jetzt endgültig überzeugt. Er veranlasst den Feldzug. Ab diesem Punkt braucht Herodot seinen Hauptdarsteller aber jetzt in einer anderen Funktion. Er baut ihn zu einem Antagonisten der Griechen auf. Er möchte ja den heldenhaften Kampf der Griechen um ihre Freiheit darstellen. Der beste Gegenspieler für die Freiheit ist ein grausamer Despot, der willkürliche Entscheidungen trifft, der die allermeisten menschlichen Werte mit Füßen tritt, der sich wie ein Gott fühlt und aufführt und der vor allem gefährlich ist. Vor diesem Despoten sollen sich die LeserInnen von Herodots Werk gerne auch ein bisschen gruseln. Sie sollen ihn abstoßend finden und damit auch den weiteren Verlauf der Geschichte nachvollziehen können. Warum sich 300 Spartaner und die oft vergessenen 700 Thespier und andere an den Thermopylen aufopfern, um den restlichen griechischen Truppen Zeit zu verschaffen? Warum die Athener ihre Stadt aufgeben und von den Persern auf die Insel Salamis fliehen? Und überhaupt, warum die griechischen Stadtstaaten oder zumindest ein großer Teil von ihnen sich den Persern so erbittert in den Weg stellen? Herodots Geschichte der Perserkriege ist ein Kampf der Freiheit gegen den Despotismus und der Höhepunkt darin ist dieser Feldzug des Xerxes.
Aber was bedeutet das denn jetzt für uns? Können wir Herodot einfach gar nichts glauben?
Nein, das natürlich auch nicht. Dass man Dinge erklären kann, bedeutet ja nicht, dass sie nicht wahr oder nicht richtig sind. Theoretisch wäre auch möglich, dass das alles so stattgefunden hat, wie Herodot es schildert, und dass Xerxes wirklich so war. Dann wäre es für Herodot einfach ein genialer Zufall gewesen, dass das auch alles genau in seine Dramaturgie passt. Davon würde jetzt aber wohl niemand ausgehen. Aber wenn wir über eine Mischvariante sprechen, dann wird es kompliziert. Möglich wäre, dass Herodot einige Geschichten nur zuspitzt und übertreibt. Möglich wäre auch, das hatten wir ja eben kurz, dass er selbst auf persische Propaganda reingefallen ist und bestimmte Erzählstücke unkritisch übernommen hat. Man müsste sich da jetzt jeden Passus seiner Erzählung einzeln angucken.
Also eine Abwägung im Einzelfall und kein pauschales Urteil.
Genau. Dafür würde uns jetzt hier im Podcast natürlich die Zeit fehlen, auch wenn wir das eben bei den drei Geschichten schon so in Ansätzen gemacht haben. Das könnte man noch eine Weile weiterführen. Aber eine Hoffnung sollte man sich nicht machen, dass man da zu einer endgültigen Lösung kommt. In vielen Fällen wird man zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, inwiefern etwas plausibel ist oder nicht. Eine Sache würde ich aber gerne trotzdem noch sagen. Viele Fakten aus Herodots Werk konnten von der Forschung auch aus anderen Quellen oder durch eine genaue Analyse durchaus als vertrauenswürdig eingestuft werden. Aber wie bei jeder anderen historischen Textquelle auch, muss man sich eben bei ihm immer ein paar Fragen stellen. Was erzählt er hier genau? Und vor allen Dingen für Herodot speziell, welche Funktion erfüllt das in der Geschichte und in dem Spannungsbogen, den er aufzieht? Und wo sind da die Punkte, an denen man mal kritisch einhaken und seine Erzählung hinterfragen muss? Um vielleicht dann aber doch so zum Schluss zumindest so einen Ansatz von einer Antwort zu geben. Herodots Darstellung und Charakterisierung des Xerxes ist literarisch durchgeformt. Schaut man sich das Ganze nüchtern an, dann scheinen einige Punkte mehr und einige weniger plausibel. Die Art, wie er zu Beginn seiner Herrschaft Aufgaben priorisiert, spricht dafür, dass er kein Hitzkopf war, sondern relativ überlegt vorging. Die Geschichte bei Herodot, dass er sich am Anfang Rat bei hochstehenden persischen Adligen holte, zu der Frage, ob er überhaupt gegen die Griechen zu Felde ziehen sollte, ist nicht unplausibel. Auch wenn die lange Ausgestaltung der Geschichte bei Herodot mit dem Hin und Her und dem Traumbild am Ende vielleicht dann doch übertrieben ist. Es ist auch nicht unplausibel, dass Xerxes zögerte und sich vielleicht auch eine Weile vor diesem Vorhaben drückte, denn es hatte für das Persische Reich und für ihn selbst keine echten Vorteile, sondern stellte eher nur ein Risiko dar. Die Schilderungen, die Herodot uns dann über Xerxes Unberechenbarkeit, seinen despotischen Charakter und seine Grausamkeit liefert, da muss man dann schon das ein oder andere Fragezeichen setzen. Möglich wäre, dass sie stimmen, weil Xerxes sich selbst ab diesem Zeitpunkt in der Rolle eines brutalen Kriegsherrn gesehen hat. Diese Variante passt aber nicht gut zu dem, was wir ansonsten über das persische Herrschaftsbild wissen. Möglich wäre, dass Herodot unkritisch fremde Erzählungen wiedergibt oder Berichte deutlich übertreibt. Möglich wäre aber auch, dass diese Geschichten größtenteils komplette Fiktion sind. Man muss seine Darstellung eben mit Vorsicht lesen.
Ich denke, das gilt vor allem bei solchen Sachen wie Charakterisierungen. Aber es ist schon krass, wie sehr Herodots Darstellung bis heute unser Bild von Xerxes prägt.
Wenn man das aus literaturwissenschaftlicher Sicht betrachtet, könnte man sagen, ja, da hat er eine ziemlich erfolgreiche Figur geschaffen. Das muss man ihm auch erstmal nachmachen. Also zum Namen Xerxes fällt heute vielen vielleicht nicht direkt was ein. Aber den komischen, glatzköpfigen Despoten, der mit Schmuck behängt ist und rumbrüllt, den kennen sicher einige, um nochmal auf den Film zurückzukommen.
Damit sind wir dann auch am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen wie immer, unsere Spurensuche zum vielleicht bekanntesten persischen Großkönig der Antike hat euch gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns über ein Like und ein Abo.
Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin.
Ciao.